Sie nehmen alles auseinander, flüsterte Lobsang. Typisch für Revisoren, kommentierte Susanne. Sie glauben, so findet man mehr über die Dinge heraus. Ich verachte sie. Ja, ich verachte sie wirklich. Wir sollten diesen Ort jetzt wirklich verlassen, sagte Lobsang behutsam. Und zwar deshalb, weil einige von ihnen die Treppe hochkommen. Susanne drehte ruckartig den Kopf. Was stehst du dann noch hier herum? Sie eilten durch den nächsten Torbogen, hasteten durch eine Galerie mit Tonwaren und drehten sich erst um, als sie deren Ende erreichten. Drei Revisoren folgten ihnen. Sie liefen nicht, aber ihre synchronen Schritte hatten eine grässliche Uns-hält-nichts-auf-Qualität. Als die Revisoren die Galerie betraten, waren es mehr als drei. Die graue Gruppe zögerte. Susanne hatte tatsächlich ein Schwert gefunden. Es gehörte zur Ausrüstung einer Puppe, die einen achatenen Krieger darstellte. Die Klinge war stumpf, aber Zorn blitzte daran entlang. »Sie scheinen sich zu fürchten«, stellte Lobsang fest. »Weil sie die Gestalt von Menschen haben«, sagte Susanne über die Schulter hinweg. »Menschliche Körper, perfekte Kopien. Seit vielen Jahrtausenden steckt in menschlichen Körpern der Wunsch, nicht in Stücke geschnitten zu werden. Das überträgt sich aufs Gehirn.« Die Revisoren kamen noch näher. Natürlich würden sie alle gleichzeitig angreifen. Niemand wollte der Erste sein. Drei sprangen Lobsang entgegen. Einige rasche Hiebe ließen zwei Gegner zurücktaumeln und Lobsang wandte sich dann dem Dritten zu, der versuchte, ihn am Hals zu packen. Er befreite sich aus dem Griff, wirbelte herum, holte aus und zögerte. Susannes Schwert wirbelte an Lobsangs Gesicht vorbei. Der Kopf des dritten Gegners wurde vom Körper getrennt, aber es spritzte kein Blut. Stattdessen stieg bunter Staub auf. Der Leib löste sich auf und wurde zu einer in der Luft schwebenden grauen Kutte, die sofort verschwand. »Der Dachboden«, sagte Susanne. Lobsang folgte ihr. Irgendwo hinter ihnen erklangen Stimmen. Ein leises Geräusch folgte, dann ein Ächzen und ein Schrei, der rasch schriller wurde und dann abrupt abbrach. »Und sie kämpfen gegeneinander?« fragte Lobsang. »Wir können es nur hoffen. Komm!« Das Ächzen wiederholte sich, ebenso der Schrei. Und dann jemand lief. Susanne und Lobsang wichen noch tiefer in die Schatten zurück. »Auf was bin ich da getreten?« fragte die junge Frau nach einer Weile. Sie bückte sich und griff nach einer weichen, klebrigen Masse. Als sie sich wieder aufrichtete, kam ein Revisor um die Ecke. In seinen weit aufgerissenen Augen irrlichterte es. Er starrte Susanne und Lobsang an, als fiele es ihm schwer, sich daran zu erinnern, wer und was sie waren. Aber in der einen Hand hielt er ein Schwert, und zwar richtig herum. Plötzlich erschien eine Gestalt hinter ihm. Eine Hand griff nach seinem Haar und zog den Kopf zurück, die andere presste sich auf den offenen Mund. Der Revisor erbebte am ganzen Leib und erstarrte dann. Wenige Sekunden später löste sich der Körper auf. Bunter Staub verschwand im Nichts. Susanne starrte die Gestalt groß an. »Du kannst unmöglich. Wer bist du?« fragte sie. Die Gestalt schwieg. Vielleicht lag es daran, dass ein dickes Tuch Nase und Mund bedeckte. Die Hände steckten in Handschuhen. Das war besonders deshalb seltsam, weil die restliche Kleidung aus einem mit Pailletten besetzten Abendkleid bestand und einer Nerzstola und einem Rucksack und einem großen Florentinerhut mit genug Federn, um drei seltene Vogelarten aussterben zu lassen. Die Gestalt kramte in ihrem Rucksack und streckte dann die Hand aus. Die Finger hielten ein Stück dunkelbraunes Papier, als handelte es sich um eine Art heilige Schrift. Lobsang nahm es vorsichtig entgegen. »Hier steht Süß und Leckers Luxusmischung«, sagte er. »Knusperkaramellen, Haselnussüberraschung, Pralinen? Wie bitte? Du hast einen Revisor mit einer Praline getötet? Mit der letzten Orangencreme, ja. Hier sind wir ungeschützt. Komm mit mir. Ein Revisor, hauchte Susanne. Du bist ein Revisor. Warum sollte ich dir vertrauen? Du gehörst zu ihnen. Ich gehörte zu ihnen, korrigierte Lady Lejeune. Ich glaube, jetzt gehöre ich mir. Moment mal, sagte Susanne, dies ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Revisoren hassen alles Lebendige und du bist ein Revisor. Ich habe keine Ahnung, was ich bin, seufzte Lady Lejeune. Ich weiß nur eins, derzeit bin ich alles, was ein Revisor nicht sein sollte. Wir müssen aufgehalten werden. Kannst du die Uhr anhalten? Ich weiß nicht, wie ich es anstellen soll, entgegnete Lobsang. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass ich darüber Bescheid wissen sollte. Ich werde es versuchen. Ich nehme an, der Konstrukteur der Uhr verfügt über die notwendigen Informationen. Er ist hier. »Wo?« fragte Susanne. »Am Ende des Ganges, dort«, antwortete Lady Lejeune. »Hast du ihn hierher getragen?« »Er konnte kaum aus eigener Kraft gehen. Er wurde im Kampf verletzt.« »Was?« brachte Lobsang hervor. »Wie konnte er überhaupt gehen? Wir befinden uns außerhalb der Zeit.« Susanne holte tief Luft. »Er trägt seine eigene Zeit, so wie du«, sagte sie. »Er ist dein Bruder.« Und damit log sie. Aber er war noch nicht bereit für die Wahrheit. Sein Gesichtsausdruck wies darauf hin, dass er nicht einmal für die Lüge bereit war. »Ein Bruder?« sagte Lobsang. »Der Konstrukteur der Uhr?« »Ja«, bestätigte Susanne, »aber ich war ein Findelkind.« »Er ebenfalls. Wie hast du von ihm und mir erfahren?«
»Mein Großvater interessiert sich für solche Dinge, und ich selbst habe noch etwas mehr herausgefunden. Deine Mutter ist Zeit.«
»Niemand weiß, wer meine Mutter ist.«
»Ich könnte dich zu der Hebamme bringen«, sagte Susanne. »Dein Vater holte die Beste auf der ganzen Welt. Sie übernahm die Entbindung. Deine Mutter ist Zeit.«
Lobsang saß mit offenem Mund da.
»Du musstest in der Welt leben«, sagte Susanne so sanft wie möglich. »Wie sonst hättest du lernen können, ein Mensch zu sein?«
»Und mein Bruder? Was ist mit ihm?« »Jetzt ist es soweit«, dachte Susanne.
»Er ist nicht dein Bruder. Ich habe ein bisschen gelogen. Entschuldige.«
»Aber vorhin hast du gesagt, ich wollte es dir vorsichtig beibringen«, meinte Susanne.
»An solche Dinge muss man sich nach und nach gewöhnen. Er ist nicht dein Bruder, sondern du selbst.«
»Und wer bin ich?« Susanne seufzte.
»Du, ihr beide seid du.«